D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Mit Tom Westerholt.
Ja, schönen guten Abend, die Herrschaften. Ich hoffe, ihr habt den Smoking mit der schwarzen Fliege an, sonst kommt ihr hier nämlich heute nicht rein. Es tut mir leid, aber wir sind heute nicht irgendwo, sondern in Cannes bei den 67. Filmfestspielen. Die laufen jetzt seit letzter Woche Mittwoch und noch bis kommenden Samstagabend bis zur Preisverleihung. Und was die Garderobe angeht, versteht der Franzose hier mal so gar keinen Spaß. Schwarzer Smoking, schwarze Fliege, schwarze Schuhe, sonst kommt man hier nicht an die roten Premierenteppiche vor dem Festivalpalast. Das ist alles nicht so leger wie bei unserer ranzigen Berlinale in Berlin, wo die Journalisten ja gerne auch mal in Sack- und Turnschuhen am roten Teppich so rumgammeln. Hier ist das anders. Heute also die Sendung von der Korsett mit Blick aufs Mittelmeer. Ich bin gerade so ungefähr 100 bis 150 Meter vom Strand entfernt, wohne mit zwei Kollegen in so einer Journalisten-WG, damit ihr so ein ungefähres Bild davon habt. Wenn ihr ein genaueres wollt, empfehle ich Twitter und Facebook. Das eine und andere Bild habe ich da schon gepostet. Was habe ich hier bisher gemacht? Die letzten Tage bei 25 Grad und meistens Sonne. Ich habe mir natürlich ein paar der Wettbewerbsfilme angeguckt. Vor allem habe ich aber diverse Filmemacher getroffen. Davon werde ich heute Abend ein bisschen erzählen. Nicole Kidman und ihren wunderbaren Filmpartner Tim Roth. Den kennt ihr zum Beispiel aus der TV-Serie Lie to Me. Die habe ich gesprochen, außerdem den sehr lustigen Jay Baruchel, die entzückende und sehr, sehr reizende Rosario Dawson und Tommy Lee Jones und Hilary Swank. Die beiden sind zusammen nämlich in einem der Wettbewerbsfilme, treten also richtig, wenn man so will, mit um die Goldene Palme an. Gibt genug zu erzählen also, Vorhang auf, Bühne frei, hier ist eine Stunde Film Spezial Cannes 2014.
D-Radio Wissen.
Arbeiten wir uns doch vielleicht am besten chronologisch durch das, was bisher war, und fangen mal mit dem Eröffnungsfilm an. Grace of Monaco ist ein Film des französischen Regisseurs Olivier Dahan in den Hauptrollen Nicole Kidman als Grace Kelly und Tim Roth als ihr Ehemann Fürst Rainier von Monaco. Ist ein Film in erster Linie über genau diese Beziehung zwischen den beiden, die nicht leicht war. Der Film spielt in den 60ern, als Grace Kelly, in Monaco ja Grazia Patrizia genannt, gerade ein Angebot von Alfred Hitchcock bekommen hatte, wieder nach Hollywood zurückzukehren und wieder Filme zu drehen. Alles ganz schwierig fürs Fürstenhaus damals, denn eigentlich sollte sie ja jetzt hier bei ihrem Rainier sein und nicht mehr in Hollywood. Es gibt also mehr und mehr Streit zwischen den beiden, und zwar wegen völlig belangloser Dinge.
Was? Also ich finde Grace' Frisur sehr elegant.
Sie ist scheußlich.
Das tragen die Mannequins.
Sie ist eine moderne Frau.
Ist sie nicht. Sie ist die Fürstin von Monaco.
Also im Film mehr und mehr Streit im Hause Grimaldi. Und dieses Gezanke unter anderem hat dem echten Fürstenhaus in Monaco dermaßen wenig gefallen, dass die Grimaldis gar nicht erst zur Premiere erschienen sind hier in Cannes. Viel verpasst haben sie ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen, denn der Film, der ja auch seit Donnerstag bei uns schon in den Kinos läuft, ist nicht wirklich dolle. Er ist so gewollt royal beschaulich gedreht, es fehlt die Spannung und Nicole Kidman trägt als Grace Kelly beinahe schon so eine Art permanenten Heiligenschein mit sich rum. Mir war der einfach insgesamt etwas zu seicht, das war zu viel Märchen-Look irgendwie mit so einer erklärten Prinzessin drin. Spannender war es tatsächlich, die beiden Hauptdarsteller hier zum Interview zu treffen. In Antibes, das ist ein Nachbarort von Cannes, da haben wir draußen in einem riesigen Hotelgarten gesessen, mit Blick aufs Meer, da werden dann tatsächlich auch Hollywood-Stars in so einem Ambiente mal etwas entspannter. Und da hat mir Nicole Kidman unter anderem erzählt, dass sie, was neue Filmprojekte angeht, generell jemand ist, der grundsätzlich die Dinge sehr gerne auf sich zukommen lässt.
Because I quite like the gypsy life, I like the idea of not knowing what's around the corner, I like all of that and I have children who I think it's very good to expose them to different environments, different people, different countries. And this is, you know, we got to live in France, we just got to live in Morocco, we were just back in Australia, and we move a lot. It's just part of our family, yeah.
Ja, ein Zigeunerleben also mit ihrem Mann Keith und den beiden Töchtern. Und sie meinte sogar, dass sie die Schauspielerei gar nicht zwingend braucht, um glücklich zu sein, sondern sie sich ein Leben ohne Filme, ohne Schauspiel vorstellen könnte. Nur müsste die Entscheidung dazu schon von ihr selbst kommen.
No, I can absolutely imagine not acting anymore. I think if I was forbidden, that's a whole different thing than the choice. I think that's the human condition is that we like to make our own choices. And, you know, I don't like being told what to do. I don't think anybody likes really being told what to do.
Da waren wir bei einem ganz interessanten Punkt angekommen, nämlich dem, inwiefern man das Leben anderer kommentieren oder anderen was vorschreiben sollte oder dürfte. Denn klar, Kommentare zu sich und ihrem Leben kennt sie natürlich seit 20, 30 Jahren aus der Yellow Press und hat da, wie ich fand, ganz geschickt darauf reagiert.
I found through my experience, you can give advice to people, but people are ultimately just gonna do what they wanted. You know, it's interesting. Raising children and also friends, and you go, I really feel like you shouldn't do that, and they just nod, and then before you know it, they're doing it. So human nature.
Ich war echt überrascht, muss ich sagen, wie wirklich easy Nicole Kidman drauf war, und das ging bei ihrem Filmpartner Tim Roth wirklich direkt so weiter. Waschechter, sehr, sehr witzig, ironisch, sarkastischer Brite, 53 Jahre alt, kennen wir aus Tarantino-Filmen wie Reservoir Dogs oder Pulp Fiction und natürlich aus der Serie Lie to Me. Das war dann auch direkt unser Thema im Gespräch, Fernsehserien und wie die sich allgemein in den vergangenen Jahren so massiv qualitativ verbessert haben, meinte er nämlich auch.
It reminds me very much of what the BBC was. A long time ago, the BBC made good drama. I'm going to get killed for this. It's really, really, it's much harder work than working on films. You can crash and burn. You can do that in film. But I'm telling you, in TV, it's much more painful. But you can do something quite wonderful. And engage an audience and really have fun with an audience and with a character and so on. So there was this thing where in America where the, you know, film actors did film, TV actors did TV, blah, 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 blah. Done. It's done. And I came in just at the beginning of all that. It's great. I'm going back. I'll go back differently, I think. We're working on a couple of different projects. But you do. You can tweak it. You can play. You can invent new stuff about it. It's like being in a play, but in a very, very long kind of hallway, you know.
Ja, ganz cooler Typ, Tim Roth, witzig, schlau, war ein großer Spaß, da mit ihm draußen zu sitzen und zu quatschen, aber auch mit Nicole Kidman, wie gesagt, beide deutlich besser als der Film, den sie hier präsentiert haben, kann man bzw. muss man wirklich so sagen.
Die Radio Wissen, eine Stunde Film.
Wer von euch grundsätzlich Animationsfilme mag, der mochte mit Sicherheit auch Drachenzähmen leicht gemacht von 2010. Eine Gruppe ganz junger Wikinger entdeckt, dass Drachen eigentlich gar nicht so grundböse sind und verwandeln die jahrhundertelange Feindschaft zwischen Drachen und Menschen in eine Freundschaft. Jetzt haben sich die Macher 4 Jahre Zeit gelassen, um hier in Cannes bei den Filmfestspielen die Fortsetzung zu präsentieren, die einfach wirklich wahnsinnig gut geworden ist. Ich konnte den Film hier schon sehen. Also nicht einfach nur so ein die Story geht irgendwie weiter Gewusel zum Geld verdienen, sondern ein wirklich guter Plot mit ganz neuen Figuren, mit viel Witz, aber auch mit viel Drama. Sehr, sehr spannend und vor allem irrsinnig gut animiert. Also es gibt Szenen, in denen so hunderte Meter große Alpha-Drachen heißen, die gegeneinander kämpfen. Dagegen sehen alle Transformers, Pacific Rims und Godzillas dieser Welt wirklich mickrig aus. Toller zweiter Teil, also kommt Ende Juli bei uns in die Kinos, aber ich konnte hier während des Festivals auch schon mal mit den beiden Hauptsprechern quatschen. Mit Jay Baruchel und America Ferrara. Jay spricht die männliche Hauptfigur, den jungen Wikinger Hiccup, der die Menschen-Drachen-Freundschaft im ersten Film überhaupt erst ermöglicht hatte. Das ist der Sohn vom Wikinger-Chef. Und America spricht Astrid, die mutige Freundin von Hiccup. Wer jetzt vielleicht gerade kein Bild im Kopf hat, Jay Baruchel, der war zum Beispiel in Fanboys oder zuletzt auch in Seth Rogens Apokalypse-Parodie Das ist das Ende. Und America Ferrara hatte großen Erfolg als Hauptdarstellerin in der US-Serie Ugly Betty. Kennt vielleicht auch der ein oder andere. Ich habe beide zusammen getroffen bei herrlichstem Sonnenschein in einem vollkommen abgedunkelten Hotelzimmer, die beiden armen Schweine, weil das einfach ein TV-Setup war, so aufgebaut mit Kameras und da durfte halt kein Sonnenlicht von draußen reinfallen. Egal, im Original heißt der Film Drachenzähmen leicht gemacht, How to Train Your Dragon, und das fand ich eine ganz gute Einstiegsfrage ins Interview.
How to Train Your Dragon?
Oh boy, patience.
Okay.
Access to raw fish.
Uh-huh.
And hopefully a strong stomach.
Okay.
How to Train Your Dragon with lots of love and respect.
Okay.
Oh, yeah. You girl.
So what is that we can learn from dragons? I mean, they're mysterious creatures.
Yeah. Well, I think this sort of loyalty, they're incredibly pure hearts. And the fact that they just they do what they're supposed to do and they stick by their friends and family, and I think that's something a lot of humans could do well to listen to.
So both of you guys already did the TV series of of DreamWorks Dragons. So is there any difference for you in like making it if it is a TV series, if it's a movie without maybe the paycheck being different?
I mean, it's sort of, for me, it's been this just kind of consistent thing that for the past 7 years on the first movie, then into the TV show, then into this, that it's just been my life, you know. So it's hard to notice a difference because there was never a break. It never stopped. They all overlapped. And so I've just been Hiccup for 7 years, and to me, they're interconnected. And literally the TV show takes place in between the first movie and the second one, and so it's this kind of, it creates this lovely continuity. So there's not a big difference to me in the way we go about it.
Mm-hmm. Yeah. So America, when you introduce yourself, how often does it still happen that people say, "Okay, now your real name"?
Yeah, a few people assume that America is a pretend name, but it's not. It's my real name.
Jay, you also don't only act and synchronize movies. You're a filmmaker, a producer.
I'd like to think so.
Where's the path leading right now? What's next?
Quite a busy year in the process of writing a sequel to a movie I wrote called Goon, a hockey movie. Mm-hmm. And then my writing partner and I have adapted a comic book called Random Acts of Violence that we'll hopefully shoot next year. And then we got hired on two kind of fun comedies as well. So, yeah, just writing my ass off trying to get some movies made.
Cross my fingers for that.
Thank you.
So are you going out somewhere in Cannes or just like work sitting here in this room doing interviews every 5 minutes or do you have the chance to see something?
I walked around a bit yesterday. I think that was the extent of it. I think I'm on the clock most of the time, so I'm glad I got to walk around last night.
Ja, auch das ist Cannes. Es dreht sich tatsächlich hier nicht immer alles nur um die Wettbewerbsfilme. Es ist auch viel drumherum und so trifft man dann hier auch Schauspieler, die mal einen neuen Animationsfilm vorstellen und das Ganze hier genutzt wird, dieser ganze Aufmarsch von internationaler Filmpresse, um auch Filme abseits des Wettbewerbs zu präsentieren. Über Filme im Wettbewerb sprechen wir aber natürlich auch noch heute Abend, zum Beispiel über Tommy Lee Jones' Western-Drama The Homesman. Ihn und Hilary Swank habe ich ja auch hier getroffen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Und hier kommen die Filmnews der Woche mit Inga Hindenkamp.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Großer, böser Dino. Jedes Geheimnis ist nur so gut wie derjenige, der es hütet. Daher wundert es uns wenig, dass nun auch mehr und mehr Details zum neuen Jurassic Park-Film durchsickern. Jurassic World. Hauptschauplatz des Films ist demnach ein komplett ausgestatteter Freizeitpark mit Attraktionen, Fahrgeschäften und Shows rund um die zur Schau gestellten Dinosaurier. Besonders gespannt dürfen wir hier wohl alle auf den angekündigten Streichelzoo sein. Wer Jurassic Park kennt, kann sich vorstellen, was passiert. Auch durchgesickert ist nun, dass der ehemals furchteinflößendste Dino von allen, der T-Rex, durch ein neues Mega-Dino-Monster übertrumpft werden soll. Eine Kreuzung aus T-Rex, Raptor, Schlange und Tintenfisch. Die Arbeiten am Film laufen. Ins Kino kommt Jurassic World im Juni 2015. Khaleesi und Beast als Bonnie und Clyde. 1967 waren es Faye Dunaway und Warren Beatty, die das berühmteste Gangsterpärchen der Welt gespielt haben, Bonnie und Clyde. Knapp 50 Jahre später soll es nun ein Remake der Geschichte geben, allerdings nach einem Buch mit angeblich neuerem Material zu den beiden Ganoven. Titel: Go Down Together, The Untold Story of Bonnie and Clyde aus dem Jahre 2009. Die beiden neuen Hauptdarsteller stehen auch schon fest. Zwei Jungstars aus Kino und Fernsehen. Emilia Clarke, bekannt als Drachenmutter Khaleesi aus der Serie Game of Thrones, wird Bonnie spielen. Nicholas Hoult, bekannt als Beast aus den neueren X-Men-Filmen, spielt Clyde. Wann der Film in die Kinos kommen soll, steht noch nicht fest. Von Gravity zurück zu Potter. Der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón steht offenbar in Verhandlungen, die Nachfolge der Harry Potter-Filme zu inszenieren. Cuarón, der gerade erst in diesem Jahr den Oscar als bester Regisseur für das Weltraumdrama Gravity gewonnen hat, würde damit in die Zauberwelt rund um Hogwarts zurückkehren. Bereits 2004 hatte Cuarón den dritten Teil Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ins Kino gebracht. Für viele Fans der Reihe die beste aller Verfilmungen. Schon länger war bekannt, dass Cuarón interessiert sei, weitere Bücher von Autorin J.K. Rowling zu verfilmen. Jetzt scheint er in der Pole Position zu sein, um einen oder gleich mehrere Teile von Fantastische Tierwelten und wo sie zu finden sind zu inszenieren. Es werden die ersten Filme aus dem Potter-Universum, bei dem Rowling auch die Drehbücher schreibt. Actionfilm von Lars von Trier. Dass Regisseur Lars von Trier nicht gerne mit der Presse spricht, ist nichts Neues. Er lässt es seit ein paar Jahren lieber die Leute aus seinem Gefolge für sich tun. So wie dem Produzenten Peter Albeck-Jensen, der jetzt verraten hat, Lars von Trier wolle einen Actionfilm drehen. Selbstverständlich nicht irgendein Actionfilm, sondern auf Trier-Art. So wie Antichrist, kein typischer Horrorfilm, Melancholia, keine typische Apokalypse und Nymphomaniac erst recht kein gewöhnlicher Porno gewesen sei, werde auch das, was von Trier zurzeit als Actionfilm im Kopf herumgeistere, alles andere als genretypisch, sagte Jensen. Wie lange es bis zur Umsetzung der Idee noch dauere, wollte oder konnte der Produzent nicht sagen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
18 Filme sind im Wettbewerb dieses Jahr um die Goldene Palme, die hier am Samstag verliehen wird. Und einer davon, ein Western-Drama, heißt The Homesman. Geschrieben, produziert und Regie geführt von Tommy Lee Jones, der natürlich dann auch noch die männliche Hauptrolle spielt. So einen gnatzigen, muffeligen, alten Kerl, klar, der im Wilden Westen von der couragierten, alleinstehenden Mary B. Cuddy gerettet wird, gespielt von Hilary Swank. Diese Frau hat sich's in den Kopf gesetzt, drei anderen Frauen zu helfen. Drei Frauen, die durch diverse Schicksalsschläge den Verstand verloren haben, tatsächlich. Und für die es in den 1860er Jahren einfach noch keinerlei Heilanstalten oder Ähnliches gab. Diese drei Frauen will Cuddy retten, in eine relativ weit entfernte Stadt zu einer Frau bringen, die diesen dreien helfen will. Und Tommy Lee Jones, alias George Briggs, muss ihr aus Dankbarkeit für seine Rettung dabei helfen. Das ist ein Drama wirklich durch und durch. Es ist eine sehr harte Story, auch wenn sich das in der Zusammenfassung vielleicht ein bisschen lustig anhört. Seid versichert, ist es nicht. Von beiden großartig gespielt, von Tommy Lee Jones und von Hilary Swank. Und von Jones in seiner dritten Regiearbeit auch wirklich richtig gut inszeniert. Ich habe beide hier getroffen. Ladies first natürlich. Hilary Swank muss im Film ganz schön ranklotzen. So als alleinstehende Frau im Wilden Westen. Muss auch alle Arbeiten rund ums Haus zum Beispiel selbst machen, inklusive die Felder umpflügen mit Handpflug und vorgespannten Mulis. Gar nicht so einfach.
It's a lot tougher than it looks. You know, that blade that goes in the ground, you don't have any wheels in the back. So you have to like guide that while you have the reins here. So if the mule starts going off, you have to let go of the plow and fix the mules. And pulling a wagon, it was super fun. I mean, I love a physical challenge.
Ja, kann man schon sagen, toughes Ding, die Frau Swank, ohne Frage. Muss man aber auch sein, wenn man mit Tommy Lee Jones einen Film dreht. Den habe ich schon ein paar Mal getroffen und die Bezeichnung Grumpy Old Man, also muffeliger alter Sack, passt wirklich eigentlich immer sehr gut auf ihn. Bevor ich also jetzt ein Hotelzimmer weiter musste zum Grumpy Old Man, habe ich gedacht, frage ich doch Hilary Swank nochmal schnell, wie sie eigentlich während der Dreharbeiten mit ihm als Kollege und Regisseur ausgekommen ist.
I see him as refreshing because I find so many people are yesers. Oh, you're amazing, you're so great. And then you don't feel like you can trust them. It's the same if you, you know, as having Tommy Lee as a friend, if you ask his advice, you're going to get the real. When he does choose to talk and say something, it's meaningful.
Also gut, dann mal schnell ein Zimmer weiter zum Regisseur und Hauptdarsteller Tommy Lee Jones und Drehbuchautor, nicht zu vergessen, und Produzent, nicht zu vergessen, der hat ja quasi alles für diesen Film selbst gemacht. Und von Robert De Niro weiß ich, dass Tommy Lee Jones immer schon wahnsinnig penibel vorbereitet am Set erscheint, wenn er nur der Schauspieler ist. Also, Frage, erhöht das jetzt auf einen wie ihn eigentlich den Druck, wenn man sich um alles kümmern muss? Oder macht es ihn vielleicht sogar eher ruhiger, weil er nämlich alles in seiner Hand hat?
Yeah, well, if you're a producer, director, writer and actor, having any three of those jobs makes the fourth one a lot easier, if you stay organized.
Das meinte Hilary Swank mit, wenn er sich mal entscheidet, was zu sagen. Der Kerl macht einfach nicht viele Worte, sitzt so neben einem am Tisch mit diesem riesigen Kopf und diesen furchentiefen Falten drin und ist dabei einfach so schweinecool. Interessant fand ich, obwohl es offensichtlich ein Western ist, das kann man nicht übersehen, ein Western-Drama, sagt der Produzent und Regisseur Tommy Lee Jones, es wäre eben keiner, weil er dieses Schubladendenken so in Genres nicht mag, sagt er, und vor allem, weil sein Film nicht die üblichen Klischees eines Western erfüllen würde.
It's a conventional movie set during that period has very brave men forging their way west to Christianize and civilize the wilderness and create the foundation for the wonderful democracy that we now enjoy. And ours is the inverse. They're not going west, they're going east. They're not brave men, they're lunatic women.
Der kann auch schon durchaus ironisch sein und gut, das stimmt wohl. Drei verrückte Frauen, die man quer durchs Land karren will, sind jetzt nicht so der übliche Inhalt eines Western. Optisch ist es trotzdem einer und zwar voll und ganz. Und dass Tommy Lee Jones Regie auch wirklich richtig gut kann, hat er mal an einem Beispiel deutlich gemacht, an einer Szene, in der eine der drei Frauen, um die es hier geht, sich autoaggressiv selbst verletzt. Das ist eine recht harte Szene im Film, großartig gespielt von der Dänin Sonja Richter, die während dieser Szene in so einem ganz bestimmten Licht sitzt, halb nackt, und bei der Jones diesen ganz besonderen Gesichtsausdruck haben wollte. Und das hat er so hingekriegt.
Gotta get the light on your face. So, Sonja, outside your window, about 400 feet, 300 feet up in the air, there's an eagle, a golden eagle, just soaring around. And I want you to put your eyes on that eagle. Create that eagle in your mind and have a look at it. So that'll give you something to think about. Something to do and keep you in my light.
Ohne Frage, beeindruckender Typ, Tommy Lee Jones. Wenn es fachlich wird und man wirklich was von ihm wissen will zu seiner Arbeit, dann kriegt man auch Antworten. Nur auf Schwafeln und Gesülze hat einer wie er halt mal so gar kein bisschen Bock. Und das lässt er einen dann auch spüren. Merkt euch bitte The Holmes Man, den neuen Film von und mit Tommy Lee Jones. Sehr wohl ein Western-Drama mit Hilary Swank und in kleinen Nebenrollen auch noch sehr, sehr schön James Spader und Hayley Steinfeld, die auch zwei kleine, aber wichtige Rollen spielen. Geduld müsst ihr bloß noch ein bisschen mitbringen, denn der Film kommt erst im November bei uns in die Kinos.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, ihr Lieben, wenn wir schon hier zusammen in Cannes sind, dann wollen wir natürlich auch über die bisherigen Wettbewerbsfilme mal sprechen. Es ist ja jetzt in etwa etwas über Halbzeit auf dem Festival und mein lieber Journalisten-WG und Filmkollege Alexander Soyer fasst für euch mal zusammen, wie es mit bisherigen möglichen Favoriten des Festivals aussieht.
Zwei Schwergewichte, zwei Kunstwerke, das sind die Kritikerlieblinge bisher. Beides Filme mit Überlänge, wobei im Vergleich zu Nuri Bilge Ceylans 3 1/4 Stunden langem Wintersleep Mike Lees Mr. Turner mit 2,5 Stunden fast schon erfrischend kurz ist. Der britische Großmeister des Kinorealismus zeigt hier eine ungewohnte, fast schon impressionistische Seite mit seinem Ausflug in die späten Jahre des englischen Malers William Turner.
You can read all the books in the world.
Man kann alle Bücher der Welt lesen und sich auf so eine Persönlichkeit vorbereiten. Aber so entsteht kein Turner aus Fleisch und Blut. Ein Maler malt, was er sieht, bildet es ab. Davon gibt es unzählige. Aber bei Turner spürt man, dass er mehr sieht als nur die See oder den Himmel und dass er uns auch hinter diese Oberfläche schauen lässt. Mike Lee ist mit Mr. Turner das Kunststück gelungen, Kunst und Künstler zu erfassen, spürbar zu machen und das nicht zuletzt durch seinen grunzenden Hauptdarsteller Timothy Spall, für den es die Rolle seines Lebens sein dürfte. Ein Part, in dem er fast schmerzhaft aufgegangen ist, auch wenn er im Nachhinein wieder darüber scherzen kann. Ich wusste ein bisschen über Turner. Was perfekt gepasst hat, war, dass er ein komischer, dicker Mann war, und das bin ich eben auch. Sowohl der Film Mr. Turner als auch sein Hauptdarsteller Timothy Spall dürften Chancen auf einen Preis hier in Cannes haben. Und in der gleichen Kombination gilt das auch für Wintersleep vom König der Filmfestivals Nuri Bilge Ceylan, dem wichtigsten türkischen Regisseur der Jetztzeit. Mit einer Geschichte über einen gut situierten, alternden Schauspieler, Hotelbesitzer und Vermieter in Anatolien entlarvt er in gewaltigen Dialogszenen die menschliche Natur. Was, wie gesagt, meisterlich gemacht ist, aber auch so ein bisschen wie intellektuelles Gejammere wirkt, obwohl manche Kritiker Ceylan hier sogar auf Shakespeare oder Ingmar Bergman Höhe sehen. Fakt ist jedenfalls, dass Hauptdarsteller Bilgener eine Palme allein schon für den meisten Dialogtext im Wettbewerb verdient hat. Als ich das Drehbuch das erste Mal gelesen habe, habe ich Angst bekommen. Das waren 183 Seiten. Mit David Cronenbergs Maps to the Stars und Tommy Lee Jones' The Homesman enttäuschten zwei der großen Hoffnungsträger in diesem Wettbewerbsjahrgang. Während die meisten anderen bisher starke Momente zu bieten hatten, aber als Ganzes nicht genauso überzeugen konnten. Bertrand Brunello's Saint Laurent beispielsweise mit seiner im Vergleich zum auf der Berlinale vorgestellten Yves Saint Laurent eher symbolischen und fragmentierten Herangehensweise an das von inneren Dämonen geplagte Modegenie. Oder die pointierten streckenweise Almodovaresken und auch von Almodovar co-produzierten wundervollen Rache-Fantasie-Episoden Relatos Salvajes des Argentiniers Damian Cifron. Oder Alice Rohrwachers Le Meraviglie, der quasi ihre eigene Coming-of-Age-Geschichte ist. Ein Sommer in Italien voller kleiner Wunden und Wunder. E se prometto, poi
mantengo. Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich hatte euch eingangs unter anderem auch noch ein Interview mit Rosario Dawson versprochen. Das sollt ihr natürlich auch noch haben. Die spielt hier zusammen mit Ryan Reynolds in dem Film Captives, ist auch einer der Wettbewerbsfilme und ist ein Thriller über eine Kindesentführung. Reynolds spielt den Vater des 8-jährigen Mädchens, das gekidnappt und lange Jahre verschleppt wird. Und Rosario Dawson spielt eine Polizistin, die den Fall übernimmt. Berühmt geworden ist Dawson ja damals vor fast 20 Jahren in dem Drama Kids als Jugendliche, damals einfach von der Straße weggecastet worden, ohne jede Schauspielerfahrung und deshalb in dem Film damals auch so authentisch gewesen. Mittlerweile mit 34 ist sie eine der ganz Großen in Hollywood. Das Tolle und Besondere war hier einfach, und auch das ist wiederum Cannes, dass ich Rosario Dawson zum Interview auf einem Hoteldach treffen durfte. Wir beide also da oben in schwindelerregender Höhe mit Blick über die gesamte Korsett, und ich glaube, das fanden wir tatsächlich beide ein bisschen beeindruckend.
So Rosario, sitting on the rooftop terrace of this beautiful hotel, like looking at this environment like around us, is it still special if it's an event like Cannes to present a movie?
Absolutely. And I think it's one of those things where you have to remind yourself actually that this is where you are. Because you come here and it's really beautiful, but then people, I think, get really caught up in, I got to hit this appointment and I got to go to do this and I got to do this interview and this, and that, you know, just being all like work-centric. And I think it's really important to go, no, you're in the south of France. Like very much like my character in the film, like that is the past, this is the present, be present. And I always make sure there's this little tea shop that I always try to get to and I walk to, and it like, just so you can have that meandering experience, bump into all those people who are like, window shopping. I love that you can never tell what age anyone is, because like mom and daughter and grandmother are all wearing mini skirts and leather tans, and it's like everything about coming here is just really, really fun and delightful for the senses. So I'm soaking it up. At some point I'll be able to use some of the material that I've picked up over the years to fill in a character or a story or something, because this is a very surreal and beautiful and lovely space, and a weird place, I think, to choose to do film, but I think it makes sense that someone was like, yeah, if we're going to watch British movies, let's do it in the south of France.
Is this red carpet stuff, which is a part of all of this, like getting dressed up, hair and makeup and all that girly stuff, something that you like for that moment then?
Particularly here, you know, I have a, you know, it's 20 years acting now this summer for me, and I've made a lot of friends in different parts of the industry, and this is a place because with folks that you don't normally get to spend that much time with, you don't go on location with stylists from big fashion companies or something like that. And over the years, I've made friends with a lot of people, and they're all here. So everyone's here. There's producers here, there's directors here, there's financiers here, there's distributors here, there's stylists here. There's every different aspect of it, and everyone's just kind of hanging out. So it's really lovely that I get to spend time with my friends. I make sure that I bring, that's who I'm working with, so that we can just have that time to be, so that we can, if we can, go sneak a glass of rosé together and like have a laugh. You know, if we have a little bit of break, we all throw on our bikinis and like run down to the beach because it's right there, and go have a glass of wine and get a little sun. Like it's a really nice thing to share with you want to share this with someone, you know, and you know, I can't bring my whole family, but I have some really great friends that I can share it with, and sometimes some of my family can come, so.
So lovely.
Enjoy.
You just said it yourself. It's almost 20 years now. I mean, if you look back from today's perspective, back on kids and what happened till then. I mean, how do you look back on this amazing movie 20 years after?
You know, I was thinking it's probably coming time to watch it again. I used to watch it every year, and then Justin killed himself. And then after that, Harold died, and it just, it was hard. I had a harder time watching it. I really loved watching it every year. It was really interesting because it was my first time ever acting, and so it was every time going referencing back to it. It was always a marvel to me because when I was asked to audition,
like
getting
reading
picked
a diary?
Off the street. You know, like, I'm thinking if you're picking people off the street, the movie's not going anywhere. I can appreciate that we actually did have a trailer. It was an indie film, but we had some stuff in place. I've done some smaller films, actually, since then that didn't have all, like, the accoutrement. So it was interesting to see what I appreciated and didn't appreciate about the experience then. And looking back on it every time is a nice reference point because that naivete comes back to me, and it keeps it fresh. So I'm looking forward to next year as a 20-year anniversary of the film coming out. And I think I'm going to watch it again. I'm ready now. I actually just saw Larry because for Harold's 40th birthday, which would have been his 40th birthday, everybody came together. All the skater community came in, Priscilla, all the folks who had been in the film who could be there. And Larry showed some footage of a documentary he's doing of Harold. And to see him again and to see everybody again was just like, all right, it's really cool that this was a journey we all started on together and where it's taken us. Because I wouldn't be sitting here in front of you today if it wasn't for Larry and Harmony.
Great. Last word, being with captives in the competition.
Yeah.
Flattered?
Very much so. Honored, honestly. Yeah, I'm really honored to be here with this film in competition. I remember Adam was talking about the film when we were doing it and said his dream was for it to be here in Cannes. And then we wrapped the movie in February and he had it edited and done by September. And he's like, I'm going to sit on it. I'm just going to wait because I want to be able to present this. And I'm just hoping, I'm holding out and hoping that it'll be able to happen. And so I told him he's a very powerful manifester.
Thank you very much.
Yes, thank you.
Good luck for the competition.
Awesome, really thank you.
Glück gewünscht habe ich ihr natürlich, das gehört sich so. Ob der Film tatsächlich im Wettbewerb am Ende irgendwas zu melden hat, das sehen wir am Samstag. Dann ist Preisverleihung und es gibt die Goldene und die anderen Palmen für besten Film, Darsteller, Regie und so weiter. Ich werde es hier sicherlich noch gerne bis dahin ein bisschen aushalten, noch einige interessante Leute treffen. Sonntag geht's dann von der Croisette wieder nach Hause und nächsten Dienstag gibt es wieder eine Stunde Film. Untertitel voll normal, also quasi wieder ganz normal aus unserem Studio, aber sicherlich auch dann mit spannenden Themen und auch wieder mit neuen Kinostarts der Woche. Von der Croisette, von den 67. internationalen Filmfestspielen in Cannes sage ich für heute Tschüss. Verbindlichsten Dank für die Aufmerksamkeit, sagt Tom Westerholt. Bis nächste Woche hier in D-Radio Wissen. Macht's gut.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dradiowissen.de.